بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نعم الله بارس من هاتسك الله زيج من هاي البن هاتسكايت سلام البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah, und ich bezeuge, dass Muhammad Allahs Diener und sein Gesandter ist. Liebe Geschwister, letztes Mal sind wir stehen geblieben. Es ging um das Edelste am ganzen Thema. Und zwar geht es um den Namen Allah subhanahu wa ta'ala und davon um den gewaltigsten Namen, von dem der Prophet sallallahu alaihi wasallam in mehr als einem Hadith gesprochen hat und auf verschiedene Ayat und Suren des Quran al-Karim hingewiesen hat, in der sich dieser Name Allah subhanahu wa ta'ala befindet. Und er selbst, alaihi salatu wasalam, wie auch bei anderen Dingen, hat er uns manchmal Sachen nicht mitgeteilt, mit Absicht, und die Sachen verborgen gelassen. Denk zum Beispiel an die Tatsache, wann Laylat al-Qadr ist zum Beispiel. Diese Sache, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat sie uns nicht mitgeteilt, beziehungsweise Allah hat sie uns nicht mitgeteilt. Und darin liegt sicherlich große Weisheit. Ebenso hat Allah subhanahu wa ta'ala andere Dinge uns verborgen. Und dazu gehört eben auch der Name Allah subhanahu wa ta'ala, der gewaltigste Name Allahs. Und deswegen, die Gelehrten, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen barmherzig sein, waren unterschiedlicher Ansicht. Es gibt zahlreiche Ansichten darüber, welcher Name Allahs der gewaltigste Name Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Ich erinnere noch einmal dran, mal gespannt, ob manche Christen sich darüber Gedanken gemacht haben. Ich lese euch nochmal ein paar Hadithe des Propheten sallallahu alaihi wasallam vor, in denen er darauf hinweist. In einer Überlieferung von Abu Umama radiallahu ta'ala anhu berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam sagte, auf Arabisch erstmal, Ismullahi al-A'zam fi suwarin min al-Qur'an thalath, fi al-Baqarati wa Ali Imran wa Taha. Er sagt, der gewaltigste Name Allahs, oder Allahs Name, der gewaltigste, befindet sich in drei Suren des Koran: Al-Baqarah, Al-Imran und Taha. Und dann haben wir letztes Mal darauf hingewiesen, dass manche Gelehrte gesagt haben, diejenigen beiden Namen, die auffallenderweise in diesen drei Suren vorkommen, sind welche? Al-Hayy, Al-Qayyum. Allah sagt in Surah Al-Baqarah, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy, Al-Qayyum. Und in Surat Al-Imran, Alif, Lam, Mim, Allahu la ilaha illa huwa Al-Hayy, Al-Qayyum. Und in Surat Taha, Wa'anat al-Wujuhu lil-Hayy, Al-Qayyum. Und Al-Hayy und Al-Qayyum, was im Deutschen manchmal übersetzt wird mit der Lebendige und der Beständige. Darüber haben wir ausführlich gesprochen, welche Bedeutung dieser Name hat und was es alles beinhaltet. Denn wir glauben ja an den Namen und die Bedeutung, und die auch dahinter stecken. Aber der Hadith endet an dieser Stelle, also erwähnt Baqarah, Al-Imran und Taha. Dann gibt es eine andere Überlieferung von Anas ibn Malik radiallahu ta'ala anhu. Er sagte, oder das heißt, أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يصلي ثم دعا. Anas saß mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und während er mit ihm saß, hat eine andere Person nebendran gebetet. Und als sie mit dem Gebet fertig war, hat sie angefangen, Dua zu sprechen. Und dann sagte er in diesem Dua, dieser Sahabi, mit ihm zufrieden sein, Allahumma inni as'aluka bi anna laka alhamdu, la ilaha illa anta, al-mannan, badi'u as-samawati wal-ard, ya dhal-jalani wal-ikram, ya hayyu, ya qayyum. Er sagt, O Allah, ich bitte dich deswegen, weil du derjenige bist, dem alles Lob gebührt. Es gibt keinen Gott außer dir. Du bist Al-Mannan, haben wir gesagt, derjenige, der Vorhaltungen macht. Du bist Badi'u as-samawati wal-ard, derjenige, der Himmel und Erde erschaffen hat, so wie kein anderer vor ihm. Ya dal-Jalali wal-Ikram, o du, der du voller Ruhm und Ehre bist. Ya Hayyu, ya Qayyum, o du Lebendiger, du Beständiger. Wir haben gesagt, über Beständiger, es ist halt nicht so einfach, das zu übersetzen, weil im Arabischen, haben wir gesagt, haben wir es in zwei Teile geteilt. Wer kennt noch die zwei Teile, die wir geredet haben? Al-Qa'imu binafsihi und Al-Qa'imu ala ghayrihi. Das Al-Qa'imu ala binafsihi, haben wir gesagt, bedeutet, ist derjenige, der existiert, ohne dass er jemandes anderes bedarf. Allah subhanahu wa ta'ala ist nicht so wie wir. Wir existieren nur, weil wir essen, weil wir trinken, weil wir atmen und so weiter und so fort. Allah Azza wa Jal bedarf nichts. Und die andere Bedeutung, Al-Qa'imu ala ghayrihi, haben wir gesagt, bedeutet, dass er derjenige ist, der über allen anderen steht, beziehungsweise der für alle, der Grund ist, dass alle anderen überhaupt existieren können. Das sind die Bedeutungen. Tayyib. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam, als er diesen Dua des Mannes gehört hat, bei dem verschiedene Namen Allahs vorkommen, Allah, Ilah, Mannan, Badi'u al-Samawati, Dhul-Jalali wal-Ikram, Hayy, Qayyum, dann sagte er, لقد دعا الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. Er hat Allah durch den gewaltigen Namen angerufen, durch denjenigen Namen, durch den er das Bittgebet erhört und demjenigen das gibt, worum er bittet. طيب. Und die dritte Überlieferung diesbezüglich war von Buraida ibn al-Husayb radiallahu anhu. Er berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wa sallam folgendes hat sagen hören, ein Mann folgendes hat sagen hören, Allahumma inni as'aluka, anni ashadu annaka anta Allah, la ilaha illa ant, al-ahadu samad, alladhi lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. O Allah, ich bitte dich, weil du derjenige bist, von dem ich bezeuge, dass er Allah ist, außerdem es keinen anderen Gott gibt. Er ist der Einzige, er ist der Absolute, der absolut Unabhängige, derjenige, der weder gezeugt hat, noch gezeugt worden ist. Und es gibt niemanden, der ihm jemals gleicht. Und dann sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam diese Überlieferung, لَقَدْ سَأَلْتَ اللَّهَ بِسْمِهِ الَّذِي إِذَا سُئِلَ بِهِ أَعْطَى وَإِذَا دُعِيَ بِهِ أَجَابَ. Du hast Allah mit demjenigen Namen angerufen, durch den er demjenigen das gibt, worum er bittet, und durch den er jedem Rufenden sein Bittgebet erhört. Und Imam Ibn Hajar al-Asqalani, rahimahullah ta'ala, sagte, dass diese Überlieferung, was die Authentizität angeht, die stärkste ist. Und hier haben wir einen weiteren Namen im Vergleich zu der Überlieferung vor, Al-Ahad und As-Samad. Dann gibt es eine weitere Überlieferung, eine vierte, die umstritten ist. Das heißt, manche Gelehrte bezeichnen sie als Da'if, manche als Hassan. Asma bint Yazid berichtet, möge Allah mit ihr zufrieden sein, dass der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte, Ismullahi al-A'zamu fi hatayn al-Ayatayn. Allahs gewaltigster Name befindet sich in den folgenden beiden Ayat. وَإِلَهُكُمْ إِلَهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Euer Gott ist ein einziger Gott. Es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen. Und dann in die zweite Ayat, zu Beginn von Surat Al-Imran. أَلِفْ لَا مِيمْ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّمُ. Alif Lam Mim, Allah, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Lebendigen und den Beständigen. Und die Überlieferung, wie gesagt, manche Gelehrte sagen, ist daif und andere stärken sie durch andere Überlieferungsketten. Tayyib, wer hat darüber nachgedacht und wer ist zu einem Ergebnis gekommen? Vielleicht auch die Geschwister im Internet können mal ausnahmsweise mal was reinschreiben. Wer hat darüber nachgedacht und ist zu einem Ergebnis? Ich sage nicht, ob richtig oder falsch ist, aber wir gucken mal. Na.
Also ich denke, dass der Name Allah der gewaltigste ist, weil er überall in den Überlieferungen erwähnt wird und auch im Koran am meisten, also im Vortrag gebrochen.
Okay, du sagst, es ist der Name Allah, weil er am meisten vorkommt und weil er überall in den Überlieferungen erwähnt wird. Bist du dir sicher, dass er überall in den Büchern, die ich gerade eben vorgelesen habe, erwähnt wird? Außer, ne? Außer in dieser umstrittenen Überlieferung, sagen wir mal. Okay. Das ist eine Antwort und eine Antwort, die, das ist eine Ansicht unter den Gelehrten. Das ist eine Ansicht unter den Gelehrten. Die Gelehrten haben unterschiedliche Ansicht darüber. Hat jemand sich auch darüber Gedanken gemacht? Oder ist ihm jetzt aufgefallen beim Zuhören vielleicht ein Geistesblitz? Ja, alle Namen Allahs sind gewaltig, aber wir suchen jetzt Al-A'zam, das heißt den gewaltigsten. Gewaltigsten. Tayyib, gucken wir mal weiter. Grundsätzlich unabhängig davon, welcher der gewaltigste Name Allahs ist, subhanahu wa ta'ala, wie ich gesagt habe, das ist eine Sache, die ist Ijtihad. Also die Gelehrten haben sich darum Mühe gegeben, um das herauszufinden, und sie sind zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen. Das heißt, die Wahrheit, die wirst du erfahren von deinem Herrn, subhanahu wa ta'ala, eines Tages. Aber die Gelehrten trotzdem haben das Recht, sich Mühe zu geben, so etwas herauszufinden, denn darauf sind viele, oder so etwas gibt es häufig in unserer Religion. Die Gelehrten sind aber grundsätzlich unterschiedlicher Ansicht im Umgang mit diesem Thema. Das heißt also, es gibt manche unter den Gelehrten, die der Ansicht waren, es gibt keinen gewaltigsten Namen. Diese Ansicht hört sich sehr seltsam an. Sie ist darauf aufgebaut, auf einer logischen Sache. Sie sagen, wir können nicht, und natürlich, ihr wisst ja immer das Problem, wenn wir die Logik haben auf der einen Seite und die Überlieferung auf der anderen Seite, dann kommen wir in einen Konflikt, wenn wir keinen Iman haben. Wenn wir Iman haben, wir sagen, was Allah gesagt hat, stimmt, und der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, und unsere Logik stellen wir zurück. Und sie sagen, willst du sagen, was sie sagen?
Was? Sagen, wenn man sagen würde, dass einer stärker als der andere ist, dann würde man den anderen ja abschwächen.
Richtig. Richtig, das ist ihre logische Begründung. Sie haben das Gefühl, wenn man eine Sache, wenn man sagt, das eine ist besser als das andere, dann ist das andere schlechter. Okay? Und aber sobald wir natürlich eine einzige Überlieferung haben, wo der Prophet das gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam, wissen wir, dass das nicht stimmt. Und wir haben letztes Mal einen logischen Gegenbeweis erwähnt. Einen logischen Gegenbeweis. Wir haben gesagt, die gewaltigste Aya im Koran ist Ayat al-Kursi. Das ist schon ein Textbeweis, weil der Prophet s.a.w. selbst gesagt hat, zu Abu al-Mundhir, könnt ihr euch erinnern, radiallahu anhu, gefragt hat, was ist die, Ubay ibn Ka'b, was ist die gewaltigste Aya im Koran al-Karim? Und er sagte dann, Allah und sein Gesandter wissen es am besten. Und dann hat er ihn nochmal angespornt, was zu sagen, denn wenn man mit seinem Lehrer ist, man darf sich Fehler leisten, weil man ist in einem Unterrichtsverhältnis und ist nicht so, als würdest du jetzt über Allah subhanahu wa ta'ala ohne Wissen reden. Okay? Deswegen darf man ruhig bei Unterrichten fragen, und wenn eine falsche Antwort kommt, ist ja nur ein Versuch. Jeder weiß, dass es nur ein Versuch ist. Wie dem auch sei, in dieser Überlieferung von Abu al-Mundhir oder vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, dort hat er ja auf Ayat al-Kursi verwiesen. Und Ayat al-Kursi, haben wir gesagt, gemäß der Überlieferung ist sie die gewaltigste Ayah. Aber jetzt der Vernunftbeweis, was haben wir darüber gesagt? Wer kann sich noch erinnern, was haben wir gesagt haben? Eine Regel haben wir aufgestellt. Sie lautet ganz einfach, dass der Wert einer Sache von seinem Inhalt abhängt. Hey, wir haben es ein bisschen anders ausgedrückt, aber wenn wir jetzt auf die Ayat übertragen, der Wert einer Ayat ist entsprechend dem, was sie aussagt. Und nicht entsprechend dem, also wenn wir die Ayat miteinander vergleichen, darum geht es. Wenn wir zwei Ayat miteinander vergleichen, dann ist der Wert der beiden Ayat nicht abhängig vom Sprecher. Denn der Sprecher, subhanahu wa ta'ala, ist der gleiche in beiden Ayat. Sondern abhängig von was? Vom Inhalt. Und wenn eine Aya über Zeilen hinweg nur von Allah Azza wa Jal spricht, dann ist diese Aya wertvoller als eine andere. Okay, warum ist die Ayat al-Kursi wertvoller als die eine der letzten Ayat von Surat al-Hashr? Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt, huwallahu alladhi la ilaha illahu, und so weiter und so fort, und erwähnt viele Namen von ihm, subhanahu wa ta'ala. Da kommen doch mehr Namen vor als in Ayat al-Kursi, oder?
Ich glaube, die Lobpreisung ist bei Ayat al-Kursi eher zu finden, aber die anderen werden, glaube ich, nicht erwähnt.
Weil wir einen Beweis haben dafür, ja. Das ist eine gute Antwort, ne? Man könnte sich darüber Gedanken machen, über den Inhalt, ob die Aufzählung von Namen so wertvoll ist wie Ayat al-Kursi. Ist sie auf jeden Fall nicht. Das Ergebnis hast du. Okay? Du könntest dir jetzt Gedanken machen, warum es nicht so ist. Weil, ich meine, die Namen, Allah subhanahu wa ta'ala, sie weisen auf die Bedeutungen hin. Also kannst du nicht sagen, weil in Ayat al-Kursi kommt zwar weniger Namen vor, aber dafür wird er selbst subhanahu wa ta'ala beschrieben. Das wird er auch durch jeden einzelnen Namen. Ja? Kann man sich Gedanken machen darüber, aber die Antwort von Bruder ist natürlich richtig. Weil der Hadith das so sagt. So einfach ist das. Das ist auch die Antwort, mit der ich mich zufrieden gebe, weil alles andere sage ich nicht, schade, kann sein. Ich habe dafür keinen Beweis. Wie dem auch sei, deswegen haben manche Gelehrte gesagt, dass es gibt keinen gewaltigsten Namen Allahs, weil man die einen, wie gesagt, nicht den anderen vorziehen kann, würde man sagen, wie wenn eine Eigenschaft Allahs besser wäre als die andere. Und wir sagen, das Problem, weil ihr Problem ist die umgekehrte Schlussfolgerung. Sie sagen, wenn eine Sache besser ist als andere, dann ist andere schlechter. Okay? Und wir sagen, so weit brauchen wir nicht gehen. Wir befinden uns bei gut und besser. Schön und schöner. Und wir sagen nicht schlecht und schlechter. Wir sagen schön und schöner. Okay? Beziehungsweise gut und besser. Und so haben wir nichts Allah subhanahu wa ta'ala zugeschrieben, was negativ sein könnte. Ja? Tayyib. Ich weiß nicht, ob es in den Zusammenhang jetzt passt, so hundertprozentig, aber Allah sagt im Koran al-Karim, das hat jetzt mit Fiqh zu tun, Allah sagt über das Erscheinen zum Freitagsgebet, ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ, das ist besser für euch, wenn ihr es so wisst, in Kuntum Ta'lam. Okay? Jetzt, das Erscheinen zum Freitagsgebet, ist das eine gute Sache und besser, als wenn man nicht bleibt, in dem Sinne, wenn man zu Hause bleibt, ist auch okay? Nicht. Jedes Kind weiß, dass es erscheint zum Freitagsgebet für einen muslimischen Mann, der Mukallaf ist und noch ein paar andere Bedingungen erfüllt, dass er natürlich zum Freitagsgebet erscheinen muss. Also, wie heißt es, ist es nicht einfach nur besser, sondern es ist sogar Pflicht. Ja. Deswegen muss man aufpassen bei diesem Komparativ zu sagen, besser, stärker und so, dass man nicht immer die umgekehrte Schlussfolgerung anwendet, weil manchmal ist sie einfach falsch. Tayyib. Wie kommt man aus dem Schlamassel raus, wenn man sagt, die Namen Allahs sind alle gleichwertig, obwohl der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, der gewaltigste Name. Ganz einfach. Man sagt einfach, das Gewaltigste im Sinne von gewaltig gemeint ist. Und hier habt ihr eine typische Form von Ta'wil, die nicht rechtzufertigen ist. Aber derjenige, der seine Überzeugung rechtfertigen will, der macht alles. Im schlimmsten Fall sagt er, die Überlieferung ist unauthentisch. Fertig. Okay? Also natürlich die Ansicht ist schwach, aber trotzdem würde sie von mehreren Gelehrten vertreten, auch von also bekannten Gelehrten von Ahl Sunnah. Tayyib, aber jeder Mensch macht mal Fehler, macht mehr Richtiges, inshallah ta'ala. Für uns ist wichtig der Textbeweis. Dann, liebe Geschwister, ich überspringe also die Sachen, ich will nicht zu ausführlich jetzt über dieses Thema sprechen, weil letztendlich interessiert uns, was damit gemeint ist. Die zweite Ansicht unter den Gelehrten, wie sie mit diesem Thema umgehen, ist, dass sie sagen, niemand weiß den gewaltigsten Namen Allahs. Es gibt ihn, aber niemand kennt ihn und Allah subhanahu wa ta'ala hat das auch niemandem mitgeteilt. Und diese Ansicht, widerspricht ja nicht der Tatsache, dass wir herausfinden wollen, welche es sein könnte. Es gibt viele Dinge, die Allah subhanahu wa ta'ala für sich behalten hat. Es gibt viele Dinge. Also wenn wir anfangen im Fiqh zu reden über Themen, wo wir nicht mit hundertprozentiger Gewissheit sagen können, was das Urteil bei Allah ist, subhanahu wa ta'ala, dann werden wir nicht aufhören. Also es gibt viele Dinge, aber das soll uns ja nicht davon abhalten, dass wir nicht trotzdem forschen. Und aber diese Ansicht soll sagen, das weiß niemand außer Allah, such nicht danach. Such nicht danach. Die dritte Ansicht besagt auch, dass es den Namen Allahs, den Gewaltigsten, gibt, Al-A'zam. Und sie haben diesen Namen versucht zu definieren. Und wie heißt es, Ibn Hajar rahimahullah ta'ala sagt, es gibt 14 verschiedene Ansichten dazu. 14. Aber unabhängig davon, also manche Ansichten sind abwegig. Also deswegen, darauf will ich extra auch hinweisen, weil nicht jede Ansicht ist interessant. Auch im Fiqh und auch bei anderen Wissensdisziplinen, wenn du die Ansichten filterst, dann bleiben am Ende, beim Fiqh, gerade beim Fiqh, ja, bleiben am Ende vielleicht 2 mal 3 Ansichten übrig und das war's. Von den 10 oder wie auch immer, je nachdem wie viele es da sind. Denn die Ansichten kommen ja aus unterschiedlichen Gründen zustande überhaupt. Warum kommt überhaupt eine bestimmte Ansicht zustande? Wie wir gerade gesehen haben, einer sagt, man darf nicht sagen, dass ein Name besser als der andere, weil sonst bedeutet, ein ist schlechter als der andere. Diese Ansicht, wenn du sie am Maßstab von Koran und Sunna misst, dann weißt du schon, dass sie falsch ist. Also sie ist zwar da, aber sie ist irrelevant. Wie dem auch sei, ich möchte sagen, die stärksten Ansichten diesbezüglich sind 2, wenn man sie definiert. Und die eine ist, wie der Bruder gesagt hat, Allah. Und die andere ist wie welche? Al-Hayy und Al-Qayyum. Als Kombination sozusagen. Al-Hayy, Al-Qayyum. Und das, was wir auch gestern, das haben wir vorgestern erwähnt. Ja. Das heißt, diese 2 Ansichten sind gemäß den Textbeweisen, und Allah weiß am besten Bescheid, am stärksten. Tayyib. Aber welche jetzt davon letztendlich, wenn wir versuchen, die Überlieferung durchzugehen und beide zu schauen, ob sie überall vorkommen. Weil es muss ja irgendwo vorkommen, wenn der Prophet sallallahu alaihi wasallam darauf hingewiesen hat, dann muss es ja irgendwie vorkommen. Was ist das? Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, er ist der Ansicht zum Beispiel, dass der Name Allah der gewaltigste Name Allahs ist, subhanahu wa ta'ala. Und auch andere Gelehrte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihnen zufrieden sein. Schauen wir nochmal. Der Prophet sagt in einer Überlieferung, sallallahu alaihi wasallam, der gewaltigste Name Allahs befindet sich in 3 Suren, Baqara, Al-Imran und Taha. Ich weiß, dass die meisten von uns Baqara, Al-Imran und Taha nicht auswendig kennen, aber ihr könnt mir glauben, also erstmal, dass Al-Hayy Al-Qayyum vorkommt, das haben wir schon verraten, vorgestern und heute. Und dass der Name Allah vorkommt, kannst du dir vorstellen, dass Al-Baqara, und es sind lange Suren, da kommt der Name Allahs mindestens einmal jeweils vor. Das heißt also, dadurch kommen wir noch nicht so ganz voran. Ne? Aber wir können viele andere Namen ausschließen, die nicht darin vorkommen. Also wenn du die, wenn du 99 Namen Allahs kennst, dann hast du jetzt schon einen großen Filter. Das heißt, die Surah, also diese Überlieferung hat schon einen Vorteil. Und der Prophet sallallahu alaihi wasallam schränkt uns die Sache ein. Also wir suchen in diesen Überlieferungen und suchen nicht woanders. Dann die andere Überlieferung war, ich sage jetzt nur noch die Namen der Einfachheit halber. Diese Überlieferung heißt Allahumma, oh Allah. Ich bitte dich da, was ist La ilaha illa ant, also Ilah. Also haben wir Allah schon drin. Und dann Al-Mannan, Badi'u as-Samawati wal-Ard, Dhul-Jalali wal-Ikram, Al-Hayy al-Qayyum. Also auch diese Überlieferung haben wir beides drin, Allah und Al-Hayy al-Qayyum. Und dann die dritte Überlieferung. O Allah, Allahumma inni as'aluka, ich bitte dich darum, da ich bezeuge, dass du Allah bist, außerdem es keinen Gott gibt, dem einzigen, dem absolut unabhängigen, der nicht gezeugt und noch nicht gezeugt worden ist und derjenige, der niemandem gleicht. Hier kommt Al-Hayy al-Qayyum nicht vor, obwohl er danach im Anschluss sagt, er hat Allah, du hast Allah mit demjenigen Namen, mit demjenigen Namen angerufen. Das Wort Al-Azim kommt jetzt hier nicht vor, der gewaltigste Name, aber mit demjenigen Namen angerufen, durch den er das Bittgebet erhört und das gibt, worum man ihn gebeten hat. Und dann die vierte Überlieferung, haben wir gesagt, da sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam, diese Überlieferung, die allerdings umstritten ist. Der gewaltigste Name Allahs befindet sich in den folgenden beiden Ayat. وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ. Euer Gott ist ein einziger Gott, es gibt keinen Gott außer ihm, dem Allerbarmen, dem Herzigen. Da kommt jetzt weder Allah vor, noch Al-Hayy Al-Qayyum. Das ist das, was wir noch klären müssen. Und dann die andere Ayah, Alif Lam Mim, Allahu La Ilaha Illa Wal Hayy, kommt auch wieder beides vor. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten, oder drei besser gesagt. Erste Möglichkeit, wir sagen, Allahu A'lam. Uns erscheinen die Überlieferungen widersprüchlich. Wir wissen aber, dass es keinen Widerspruch geben kann, denn Allah subhanahu wa ta'ala hat das seinen Propheten offenbart, sallallahu alaihi wasallam. Nur wir haben das nicht verstanden. Das war's. Die zweite Möglichkeit ist, dass wir zum Beispiel dass wir Ta'wil machen. Ta'wil machen in dem Sinne, dass wir sagen, die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gewaltigste Name befindet sich in den folgenden beiden Ayat, dass wir es anders verstehen, dass wir sagen, er meint damit in einer der folgenden beiden Ayat. Suche danach. Ja? Das erfindet sich in diesen beiden Ayat. Wie wenn jemand noch so sagt, so guckst du in diesen beiden Ayat nach. Nicht woanders. Aber er hat dir nicht gesagt, in welchem. Und es kann sein, dass er nur einem von beiden ist. Weil er hat auch umgekehrt nicht gesagt, er befindet sich in beiden auf jeden Fall. Okay? Da haben wir schon einen Widerspruch gelöst. Da könnten wir auf Al-Hayy Al-Qayyum zurückgreifen, was diese Überlieferung angeht. Aber die davor haben wir gesagt, kommt der Al-Hayy Al-Qayyum nicht vor. Also haben wir hier einen Al-Hayy Al-Qayyum, können wir weglassen. Aber was mit Allah? Allah kommt hier vor. Aber nicht in der Ayah davor. وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا وَالرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. Die dritte Möglichkeit, wir haben ja gesagt, das heißt, wenn er sagt, es kommt in einem von beiden vor, dann haben wir das Problem ja gelöst. Okay? Die dritte Möglichkeit, die wir haben, ist eine, die kann man nur beantworten, wenn man gut aufgepasst hat in den Unterrichten zuvor. Was meint ihr? Hast du darüber Gedanken gemacht? Ja? Masha'Allah, gut, richtig, ja. Jazakallah khair. Wir haben ja gesagt, dass nach einer Ansicht unter den Sprachwissenschaftlern und die einige Gelehrte auch bevorzugen, ist, dass Allah eine sprachliche Ableitung ist von Al-Ilah. Wir haben ja gesagt, das bedeutet im Sinne von was? Im Sinne von, dass Allah eine Bedeutung hat und von Ilah kommt. Das heißt, Allah, als würde man sagen, es ist der Gott. Okay? Und nicht im Sinne von, dass sich das im Laufe der Zeit entwickelt hat. Denn Allahs Name war Allah schon immer. Ja? Und in dem Sinne, Allah sagt, وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ, also kommt der Name Allah auch darin vor. Kommt der Name Allah auch darin vor. Deswegen, die meisten Gelehrten offensichtlich sagen, dass der gewaltigste Name Allahs Allah selbst ist. Weil der Name Allah subhanahu wa ta'ala, sagen manche Gelehrte, impliziert alle anderen, impliziert alle Bedeutungen der Namen Allah subhanahu wa ta'ala. Und daraufhin weisen die Überlieferungen hin. Und Allah subhanahu wa ta'ala weiß am besten Bescheid. Wie dem auch sei, Allah subhanahu wa ta'ala erhört das Bittgebet desjenigen, der zu ihm bittet, wenn er mit Aufrichtigkeit bittet und die Bedingungen dafür erfüllt und den Hinderungsgründen aus dem Weg geht, auch durch andere Namen. Zweifellos. Aber das ist derjenige Name, insha'Allah ta'ala, bei dem wir uns am meisten erhoffen, dass Allah subhanahu wa ta'ala die Namen, das Bittgebet erhört. Wir waren dann stehen geblieben, die Geschwister, beim Thron Schemel-Vers, Ayat al-Kursi, machen wir an dieser Stelle inshallah ta'ala weiter. Wir haben gesprochen über Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum und wir waren jetzt hingegen bei la ta'khudhu sinatun wa la nawm. Wie gewohnt lese ich erst einmal oder lesen wir den Text zusammen. Der Autor sagt: La ta'khudhu sinatun wa la nawm, ihn überkommt weder Schlummer noch Schlaf. Der Schlummer ist jene Schläfrigkeit, die dem Schlaf vorausgeht. Es wird nicht etwa gesagt, er schlafe nicht, denn zu schlafen kann auch auf freier Entscheidung beruhen. Wenn einen jedoch der Schlummer und der Schlaf überkommen, dann ist man dem unterworfen. Der Schlaf aber gehört zu den Eigenschaften des Mangels. Naqs, Sifat al-Naqs. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte über Allah azza wa jall: Inna Allah azza wa jalla la yanam wa la yanbaghi lahu an yanam. Wahrlich, Allah, mächtig und erhaben ist er, schläft nicht und es ist auch für ihn nicht angemessen zu schlafen. Diese Eigenschaft gehört zu den zu negierenden Eigenschaften und diese umfassen zweifellos eine Bestätigung, nämlich die Vollkommenheit des jeweiligen Gegenteils. Darauf könnte ich noch erinnern. Wir haben gesagt, wir als Ahl-Sunnah, wir glauben, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala sich irgendeine Eigenschaft abgeschrieben hat, dann glauben wir an das vollkommene Gegenteil davon. Und die Abschreibung ist nicht eine bloße Abschreibung, sondern wir glauben, wie gesagt, an das vollkommene Gegenteil daran. Also wenn Allah sagt, er stirbt nicht, dann ist er der Lebendige, subhanahu wa ta'ala. In diesem Fall ist es die Vollkommenheit des Lebendigseins und der Beständigkeit. Aufgrund der Vollkommenheit seines Lebendigseins bedarf er keines Schlafes. Was hat Lebendigsein mit Schlaf zu tun? Schlaf ist der kleine Tod, deswegen ist der Zusammenhang da. Aufgrund der Vollkommenheit des Lebendigseins bedarf er keines Schlafes und aufgrund der Vollkommenheit seiner Beständigkeit schläft er nicht. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard, ihm gehört alles, was in den Himmeln, was auf der Erde ist. Der Buchstabe Lam, der Verbindung Lahu, ihm gehört, auf Deutsch übersetzt, drückt den Besitz aus. Und dass diese Verbindung vorangestellt ist, erfordert eine diesbezügliche Einschränkung, dass er nämlich hinsichtlich seines Besitzes vom Himmel und der Erde keinen Teilhabe hat. Also, auch im Deutschen, ich mache es mal auf Deutsch, wenn ich sage im Deutschen, Himmel und Erde gehören ihm. Ja? Also ich behaupte mal, ja? Ich meine, das im Deutschen auch funktioniert. Also Himmel und Erde gehören ihm. Und im Arabischen heißt es aber nicht so, im Arabischen heißt es, ihm gehören Himmel und Erde. Und dieses Voranstellen, dieses Wortes ihm, betont, dass Himmel und Erde ihm alleine gehören und sonst niemandem. Und jeder von uns kennt das aus einer Sura, die wir alle auswendig kennen. Nämlich die Fatiha. Was kommt davor? Genau, Iyaka na'budu. Er hätte auch sagen können, subhanahu wa ta'ala, na'buduka wa nasta'inuk. Würde genau das Gleiche bedeuten, aber auch nicht ganz genau das Gleiche, weil sobald du vorher dieses ka, na'buduka voranstellst und sagst, iyaka na'budu, dann hast du eben betont, dass du nicht nur ihn anbetest, sondern ihn ganz alleine anbetest und niemanden sonst. Dann Allah sagt, subhanahu wa ta'ala, man dha alladhi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnih. Eine rhetorische Frage, wer ist es denn, der bei ihm Fürsprache einlegen könnte, außer mit seiner Erlaubnis? Diese Frage macht die Zurückweisung jeglicher Fürsprache erforderlich, außer jener, die Allahs Erlaubnis findet. Fürsprache bedeutet, Gutes oder Vermeidung von Üblem zu erflehen, und zwar für einen anderen. Das heißt, man kann auch auf Deutsch auch anders übersetzen, indem man sagt, man setzt sich für jemanden anderes ein. Man legt für jemanden ein gutes Wort ein. Ja? Und diese Ayah ist ein Beweis dafür, dass es Fürsprache geben wird von Allah und anderen, außer Allah subhanahu wa ta'ala. Weil das ist auch eine Sache, die haben manche Leute, es gibt immer Leute, die abdriften. Ja? Manche Leute haben gesagt, es gibt keine Fürsprache außer die von Allah subhanahu wa ta'ala. Ja, warum Leute, warum gibt es das nicht? Ja, weil Allah im Koran sagt, doch قُلْ لِلَّهِ شَفَاتُ جَمْيَعًا. Das heißt, sprich, Allah gehört die Fürsprache allesamt. Oder Allah steht die Fürsprache allesamt zu. Und da haben sie gesagt, okay, wenn sie alle Allah zusteht, dann steht sie niemand anders zu. Und sie haben nur diese Ayah berücksichtigt und nicht gesehen, dass wenn Allah subhanahu wa ta'ala jemandem Fürsprache gewährt, einzulegen, dass sie ihm immer noch alleine zukommt. Weil er ist derjenige, der die Erlaubnis dazu gegeben hat. Ja. Und das ist immer das Problem. Also viele, viele Irrglauben oder viele Ansichten stehen falsch dadurch, dass man einen Teil der Überlieferung berücksichtigt und einen anderen Teil weglässt einfach. Und deswegen ein Mujtahid kann niemals zu einem richtigen Urteil kommen, wenn er nicht alles berücksichtigt, was es zu einem bestimmten Thema gibt. Deswegen das Gefährlichste, was du machst, ist, wenn du ein Buch aufschlägst und liest einen Hadith, auch wenn er noch so glasklar klingt, ist ganz eindeutig. Du sagst, Subhan, das ist so eindeutig. Er ist eindeutig, aber denke mal an eine kleine Sache. Es kann sein, dass der Hadith für dich falsch übersetzt worden ist. Oder nicht? Kann sein, oder nicht? Und kann sein, dass diese Überlieferung nicht authentisch ist. Tayyib, bleiben wir im Koran. Auch im Koran kann sein, es ist nicht richtig übersetzt. Und noch wichtig, es kann sein, dass diese Überlieferung gar nicht gültig ist. Das heißt, sie ist authentisch, aber sie ist aufgehoben worden durch eine andere Überlieferung. Und dann bist du auf der falschen Linie. Ne? Tayyib. Illa bi'idhnih, außer mit seiner Erlaubnis. Diese Worte bestätigen die Fürsprache wie jene des Propheten sallallahu alaihi wa sallam für seine Gemeinschaft. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir und euch von seiner Fürsprache geben. Ich meine damit die besondere Fürsprache. Weil es gibt eine allgemeine große Fürsprache des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Von der haben alle was. In dem Sinne, weil dadurch beginnt der Tag des Gerichtes. Aber was wir meinen, ist jetzt hier die Fürsprache von unserem Propheten sallallahu alaihi wa sallam für seine Umma, dass er für uns ein gutes Wort einlegt. Er sagt sallallahu alaihi wa sallam, Shafa'ati li ahli al-kaba'iri min ummati. Das heißt, meine Fürsprache ist für diejenigen von meiner Umma, die große Sünden begangen haben. Und wer von uns ist frei von Sünden, kleinen und großen Sünden? Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns vergeben. Und wenn man auch, selbst wenn man keine großen Sünden hätte, so wollen wir natürlich auch in die Nähe unseres Propheten sallallahu alaihi wa sallam letztendlich gelangen. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Er weiß, was vor ihnen und was hinter ihnen liegt. Ein Satz, dessen Prädikat sich zweimal auf Allah bezieht. Und gemeint sind damit sowohl Zukunft als auch Gegenwart, als auch das, was hinter ihnen liegt, nämlich die Vergangenheit. Sie aber umfassen nichts von seinem Wissen. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Nachdem er sein Wissen verdeutlicht hat, legt er das Wissen der Menschen dar, die nichts wissen, außer dem, was er sie gelehrt hat. Und subhanallah, diese Diskrepanz, dieses Schwarz-Weiß, macht die Sachen deutlich. Und das haben wir im Koran Karim öfter. Ja, und das ist wirklich, weist auf Verinnerlichung hin, der Tafsir-Gelehrten, wenn sie solche Sachen ans Licht bringen. Jeder von uns vielleicht kennt Ayat al-Kursi auswendig, aber solche Sachen darüber nachzudenken, yani, warum redet er erstmal über das Wissen Allahs und dann redet er über das Wissen der Menschen über Allah? Um dir zu zeigen, dass du nur das weißt, was Allah subhanahu wa ta'ala dir gewährt hat. Darum ist das Verborgene unbekannt. Was mit dem Wissen hier gemeint ist, es ist möglich, dass damit das Wissen um sein Wesen und seine Eigenschaften gemeint ist. وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ, dass dieses Ha von Bihi bezieht sich auf was? Könnte sein auf Allah, subhanahu wa ta'ala. Und dementsprechend auf sein auf sein Wesen, seinen Namen, seine Eigenschaften, subhanahu wa ta'ala. Denn wir wissen nichts über Allah, außer das, was er selbst uns lehrte, wie etwa seine folgenden Worte. Also in Surah Taha sagt er das Gleiche, وَلَا يُحِيطُونَ بِهِ عِلْمًا. Sie aber umfassen nichts über ihn. طيب. Gemeint ist hier entweder Allah selbst als Gegenstand des Wissens oder dass sie nichts von dem erfassen, was Allah weiß, also von seinem Wissen, außer das, was er will. Wenn aber ein Text zwei mögliche Bedeutungen zulässt, die einander nicht widersprechen, was machen wir dann? Wir glauben an beides und wir interpretieren den Koran gemäß beiden Bedeutungen. Deswegen sagt der Autor, so, ohne dass wir jetzt gelesen haben, was der Autor gesagt hat, was wir gewusst, ne? So erkennen wir ihm beide Bedeutungen zu und sagen, die Menschen besitzen keinerlei Kenntnis über ihn, das heißt, sie wissen nichts über ihn, über seine Namen und seine Eigenschaften, außer das, was er will. Ebenso besitzen sie keinerlei Kenntnis über sein Wissen, außer über das, was er will. Dies wegen des mangelhaften Wissens der Menschen und des vollkommenen Wissens Allahs subhanahu wa ta'ala. Die Lehre der Ahl Sunnah hinsichtlich der Bestätigung seiner Namen und Eigenschaften fußt auf folgendem. Erstens die natürliche Veranlagung, Al-Fitra. Diese umfasst die von Natur aus vorhandene göttliche Führung und Kenntnis und das, was die Theoretiker Axiome und Notwendigkeiten nennen. Die Fitra. Denn die Fitra ist das, was Allah dir mitgegeben hat, was du nicht erworben hast. Und wie heißt das? Das ist das Resultat, als damals Allah subhanahu wa ta'ala jeden einzelnen Menschen angesprochen hat und gesagt hat, Alastu bi rabbikum, bin ich nicht euer Herr? Qalu bala. Sie sagten doch. Das heißt, sie haben zugegeben, dass Allah ihr Herr ist. Und dann sagt Allah subhanahu wa ta'ala, an taqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Das heißt, damit ihr nicht am Tag der Auferstehung sagt, wir waren dessen unachtsam. Nach anderen Überlieferungen, an yaqulu yawm al-qiyamati inna kunna an hadha ghafilin. Damit sie nicht sagen am Tag der Auferstehung, die Menschen, also die Djinn, wir waren dessen unachtsam. Die natürliche Veranlagung, darauf fußt zweifellos die Aqidah der Ahl Sunnah al-Jama'ah in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs. Diese umfasst die von Natur aus vorhandene göttliche Führung und Kenntnis und das, was die Theoretiker Axiome und Notwendigkeiten nennen. Aufgabe der Offenbarung ist es, diese reine natürliche Veranlagung des Menschen zu erleuchten. Denn wir haben ja gesagt, dass der Mensch wird zwar als Muslim geboren, aber dann machen seine Eltern aus ihm irgendwas anderes. Und diese natürliche Veranlagung ist aber noch da in seinem Innersten und die Offenbarung Allah subhanahu wa ta'ala und die Gesandten und die Duat und so weiter und so fort, sie sollen den Menschen wieder an das erinnern, was in seinem Innersten ist. Und der eine akzeptiert und der andere leugnet, sagt nein, ich glaube nicht, dass es so ist. Und dann ist der eine ein Muslim, der andere ist ein Kafir. Das aber, was dem Menschen vollkommen und unmittelbar bewusst ist, ist, dass er einen Herrn, einen Herrn und Gott besitzt und so hat Allah ihn erschaffen. Kein Mensch, kann beruhigten Herzens sagen, ich glaube, ich komme vom Nichts. Allah subhanahu wa ta'ala bereitete den einfachen menschlichen Verstand darauf vor, ihn zu erkennen. Er bereitete vor, was den menschlichen Verstand lenkt, nämlich die natürliche Veranlagung und die strahlenden Zeichen allerorts und im Menschen selbst und ließ darauf die Offenbarung folgen als Beweis gegenüber den Menschen. Zweitens, also die zweite Sache, auf der die Aqidah der Ahl Sunnah Jama'ah fußt in Bezug auf die Namen und Eigenschaften Allahs. Die Offenbarung der Verse des Koran, der Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Natürlich zur Fitra-Sache, was es gehört dazu, dass der Mensch natürlicherweise, wenn er gefragt wird über Allah Azza wa Jal und wenn er Dua macht, sich in Richtung Himmel wendet, nach oben wendet. Ja, keiner kommt auf die Idee, wenn er Dua macht, dass er sich Richtung Boden wendet, nach unten wendet oder nach vorne wendet, nach links oder nach rechts. Ja, jeder hat in seinem Herzen fest verankert, eingepflanzt, dass Allah subhanahu wa ta'ala oben ist. Und das ist nicht nur bei den Muslimen so, sondern das ist auch bei den Christen so. Die glauben auch, dass Gott im Himmel ist und die Juden vielleicht auch. Jene aber, die dem widersprechen, gründeten Glaubensgesetze und anderes auf dem Verstand. Typisches Beispiel, was wir vorhin gesagt haben, den Namen Allahs. Wenn einer sagt, es gibt keinen, weil so und so. Wandten sich von der Offenbarung ab, folgten damit einen unebenen Weg und gerieten in ihren Glaubensgrundsätzen in Verwirrung und Unordnung. Bei Widersprüchlichkeiten wird hier der Text uminterpretiert. Al-A'zam, der Gewaltigste, wird plötzlich zu Al-Azim, der Gewaltige. Und auf verschiedene Meinungen wird zurückgeführt. Und ihr Tun läuft auf Ratlosigkeit, Verwirrung und Zweifel hinaus. So wie Ibn Rushd, rahimahullah ta'ala, sagte, auf wen, der über die theologischen Dinge spricht, kann man sich verlassen. Er will damit sagen, die Leute sind sehr unterschiedlich. Also wen soll ich glauben? Aristoteles oder Sokrates oder wem soll ich glauben? Ja, wem von ihnen? Jeder hat einen anderen Kopf, jeder hat eine andere Idee. Und Immanuel Kant, weil wir in Deutschland sind. Imam al-Razi, rahimahullah ta'ala, ist ein Gelehrter, ein Tafsir, berühmter Tafsir-Gelehrter, aber eben auch war er ein Vertreter der aschariitischen Glaubensüberzeugung, was die Namen und Eigenschaften Allahs subhanahu wa ta'ala angeht. Und er ist gestorben im Jahr 606. Möge Allah mit ihm zufrieden sein und Allah ihm Barmherzigkeit schenken. Seht ihr, nur weil jemand anders geglaubt hat, trotzdem beten wir für ihn und bitten wir für ihn, weil diese Leute brauchen uns am meisten. Yani, erstens, weil sie verstorben sind, zweitens, wenn wir wissen, dass sie Fehler gehabt haben, ja, Aqida, dann brauchen sie es am meisten. Und wir bitten für uns, dass Allah uns den richtigen Weg ebenfalls zeigt und uns auch sterben lässt in diesem Zustand. Imam al-Razi, Fakhruddin nennt man ihn als Beinamen, er sagte, das Ende der Kühnheit des Verstandes, er spricht jetzt ein bisschen philosophisch, okay? Aber nur damit du weißt, er will dir zusammenfassend sagen, halt dich an Koran Sunna. Okay? Alles andere bringt nichts. Er sagt, das Ende der Kühnheit des Verstandes sind Fesseln. Das Äußerste, das der Mensch durch sein Bemühen erreicht, ist Irregehen. Unsere Seelen befinden sich in der Einsamkeit unserer Körper. Und das, was wir durch unser Tun in dieser Welt erreichen, ist nichts als Schmerz und Unheil. Unser lebenslanges Forschen bringt uns keinen Nutzen, außer das, was wir aufsammeln. Nochmal, unser lebenslanges Forschen bezieht das jetzt auf die Namen und Eigenschaften Allahs. Okay, weil die Leute, die nicht dem Weg der Koran Sunna gefolgt sind und mit ihrem Verstand versucht haben, Sachen zu erklären und weiß nicht was, sie sind irre gegangen. Und sie haben viel nachgedacht, aber im Endeffekt sind sie nicht zu einem klaren Ziel gekommen. Deswegen sagt er, unser lebenslanges Forschen bringt uns keinen Nutzen, außer dass wir damit aufsammeln, was von diesen und jenen gesagt worden ist. Was hat der Imam so gesagt? Der hat das aufgeschrieben. Was hat der gesagt? Das ist aufgeschrieben. Auch im Fiqh, manche Leute machen das. Was sagt der Imam so? Sagt, das ist schön, dass du weißt, was wer gesagt hat, aber im Endeffekt musst du wissen, was ist davon das, was dem Koran am meisten übereinstimmt und des Sunnas Propheten, sallallahu alaihi wa sallam. Das, was wir immer bezeichnen als die richtigere Ansicht. Ja? Das ist letztendlich, was du wissen musst. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm barmherzig sein. Ein anderer Gelehrter, Allahs Barmherzigkeit auf ihm, al-Shahrastani, rahimahullah ta'ala, ein Name heißt Abdul Karim ibn Abi Bakr, er ist auch ein aschaitischer Gelehrter gewesen, im Jahr 548, wird jetzt für die meisten von uns nichts sagen, ist aber kein Problem, weil es geht jetzt hier nur darum, dass wir denjenigen Geschwistern, die von solchen Glaubensüberzeugungen wie die von der aschaitischen Rechtsschule überzeugten, dass wir ihnen sagen, guck mal, es gibt Leute, die sind diesen Weg auch gegangen. Und Allah subhanahu wa ta'ala's Barmherzigkeit hat sie eingeholt, noch bevor der Tod sie eingeholt hat. Also profitiere von ihnen, weil es ist eine ehrenvolle Sache, zuzugeben, dass man was Falsches gemacht hat. Es ist ehrenwerter, als wenn jemand sagt, ich bleibe bei dem, was mein Vater mir gebracht hat und ich bleibe dabei bis zum Tod. Shahristani sagte, rahimahullah, ich sehe bei ihnen nichts außer Ratlosigkeit und Reue, bei den Leuten, den Anhängern dieser Seite. Al-Juwayni, rahimahullah ta'ala, Al-Juwayni, auch ein bekannter Gelehrter, sein Beiname ist Imam al-Haramain, das heißt der Imam der beiden heiligen Moscheen, Mekka und Medina. Und er war auch ein aschariitischer Gelehrter, Verfechter. Und er sagte, rahimahullah ta'ala, vielleicht ist es erst dieser Autor von diesem Buch Al-Waraqat, das ist ein kleines Heft über Usul Fiqh und hat natürlich noch andere Sachen geschrieben, gestorben im Jahr 478, rahimahullah. Aber ihr merkt, das sind alles Namen von Leuten, die mehrere Jahrhunderte erst gelebt haben, nach der Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam. Er sagte, rahimahullah, ihr unsere Freunde, beschäftigt euch nicht mit der Scholastik. Die Scholastik, auf Arabisch Ilmul Kalam, ist offensichtlich, damit ich nichts Falsches sage, ein Teilgebiet der Philosophie, bei der man durch Vernunft, durch Logik versucht, auf bestimmte Glaubensüberzeugungen zu kommen oder bestimmte zu rechtfertigen, zu beweisen. Ihr unsere Freunde, beschäftigt euch nicht mit dem Kalam. Hätte ich gewusst, wohin der Kalam mich führt, dann hätte ich mich nicht damit befasst. Und kurz vor seinem Tod sagte er, rahimahullah, ich tauchte ein in das weite Meer, verließ die Gelehrten des Islam und ihre Wissenschaft und drang in das ein, was sie mir verboten hatten. Denn manche Gelehrte waren der Ansicht, dass es bis heute gibt Gelehrte, die sagen, das ist haram, sich mit dieser Wissenschaft zu beschäftigen. Verboten. Weil sie gesehen haben, wie die Menschen in die Irre gegangen sind und plötzlich gedacht haben, sie sind intelligent. Und letztendlich hat es dazu geführt, dass sie geleugnet haben, was der Prophet sagt oder Allah subhanahu wa ta'ala im Koran. Er sagte, und jetzt wäre mir mein Herr mit seiner Barmherzigkeit nicht entgegengetreten, dann wehe dem Ibn al-Juwayni, also wehe mir selbst. So verkünde ich, ich sterbe in der Glaubenslehre meiner Mutter. Ich sterbe in der Glaubenslehre meiner Mutter. Und in einer anderen Überlieferung sagte er, ich sterbe in der Glaubenslehre der Alten von Nisabur. Das ist die Ortschaft, in der er gelebt hat. Ich glaube im heutigen Persien, im Iran. Wie dem auch sei, was will er damit sagen? Also wenn du jetzt, deine Mutter jetzt nicht gerade Sheikh al-Islam ist, okay, und deine Mutter einfach eine normale muslimische Frau ist, hat sie sich schon mal Gedanken gemacht über so komplizierte über Glaubensüberzeugungen, bis auf den Namen Allahs und was könnte man da falsch machen und weiß nicht was? Ich glaube nicht. Und er will sagen, mein Iman ist so wie ihr Iman, fertig. Ich möchte in dem Glauben sterben, wie sie gestorben ist. Weil das, womit ich mich beschäftigt habe, Zeit meines Lebens, ist keine Sache, die Allah von mir verlangt hat. Und die Muslime leben und sterben seit der Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, ohne dass sie sich darüber viele Gedanken gemacht haben. Das heißt, wie haben sie daran geglaubt? Sie haben gelesen, was da stand, haben daran geglaubt, ohne es zu hinterfragen. Und er will sagen, genau in dem gleichen Glauben sterbe ich. Und er sagt einfach, ich sterbe im Glauben meiner eigenen Mutter. Weil er weiß, seine Mutter hat sich nicht damit beschäftigt. Ja? Oder in der Glaubenswelt der Alten von Nisabur, die alten Leute. Ja, wenn heutzutage ein alter Mann zu dir kommen möchte, den Islam annehmen. Zum Beispiel. Oder jemand ist als Muslim hat gelebt und ist jetzt alt geworden im Islam und hat sich nie sehr mit dem Islam beschäftigt. Wirst du sagen, er ist kein Muslim, weil er sich nicht intensiv mit diesem Thematik beschäftigt? Nein, er glaubt an den Koran, so wie die manche Sahaba und den Propheten haben auch nur selten gesehen und haben einfach das geglaubt, was im Koran steht. Und er will sagen, im gleichen Glauben sterbe ich, rahimahullah. طيب, dann sagt Allah Azza wa Jalla in der Ayat al-Kursi, وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. Sein Thronschemel, wir versuchen, inshallah ta'ala, wenigstens die Ayat al-Kursi heute falsch zu machen, sein Thronschemel umfasst die Himmel und die Erde. وَسِعَ, das Wort وَسِعَ, was im Deutschen mit umfassen übersetzt worden ist, bedeutet umfassen oder umgeben. Abdullah ibn Abbas, radiallahu anhuma, das heißt der Cousin des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er ist nicht nur ein Sahabi. Er ist nicht nur verwandt mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern er ist sogar jemand, für den der Prophet sallallahu alaihi wasallam Dua gemacht hat, gerade hinsichtlich des Tafsir, in der Erläuterung des Koran. Und er sagte, möge Allah subhanahu wa ta'ala mit ihm zufrieden sein, über diesen Begriff Kursi, den man im Deutschen übersetzen kann mit Stuhl oder Thronschemel. Thronschemel, das ist, wenn du dir einen Thron vorstellst, auf dem man drauf sitzen kann, das ist unten da, wo man die Füße drauf legt. Das ist da unten, wo man die Füße drauf legt. Und ob ihr es glaubt oder nicht, Abdullah ibn Abbas hat es einfach so erklärt, wie die arabische Sprache es hergibt. Ja, das gleich. Er sagte, radiallahu ta'ala anhu und an Abih, man kann mit ihm und seinem Vater zufrieden sein. Er sagt, al-kursiyu mawdi'u qadamayhi. Das heißt, der Kursi, der Thronschemel, ist der Ort der beiden Füße Allahs subhanahu wa ta'ala. Und er sagt, oder anders übersetzt, Al-Kursi ist jene Stelle, an der er seine beiden Füße setzt. Das ist eine bessere Übersetzung davon. So ist überliefert worden im Tafsir von Ibn Abi Hatim. Und das ist authentisch über ihn, radiallahu ta'ala anhu, überliefert worden. Es gibt eine andere Überlieferung, auf den sich die Asch'ariya stützt. In der er, radiallahu ta'ala anhu, diesen Kursi interpretiert haben soll, nicht richtig im Sinne, als das Wissen Allahs. Und das ist also brutal. Ne? Also, kommt man von Thronschirmen auf Wissen. Das ist Tahrif. Das hat mit Ta'wil nichts mehr zu tun. Und dazu kommt noch, dass die Überlieferung nicht authentisch ist. Damit wir nicht ihm was in die Schuhe schieben, was er nicht gesagt hat. Und Allah mit ihm zufrieden sein. Tayyib, wenn Allah sagt, sein Kursi, der Thronschirm, Allah subhanahu wa ta'ala, ist größer als die 7 Himmel und die Erde, dann fragt man sich ja, wie groß ist dann der Thron? Wie groß ist dann der Thron selbst? Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagt in einer Überlieferung, also erklärt uns, dass der Thron natürlich um ein Vielfaches größer ist als dieser Thronschemel. Und er sagt, sallallahu alaihi wa sallam, auf Arabisch, مَا السَّمَوَاتُ السَّبْعُ مَعَ الْكُرْسِيِّ إِلَّا كَحَلْقَةٍ مُلْقَاتٍ بِأَرْضٍ فَلَاهُ وَفَضُّ الْعَرْشِ عَلَى الْكُرْسِيِّ كَفَضْلِ الْفَلَاتِ عَلَى الْحَلْقَةِ. Die 7 Himmel sind zusammen mit dem Thronschemel nichts weiter. Die 7 Himmel sind zusammen mit dem Thronschemel nichts weiter als ein kleiner Ring, der in eine weite Wüste geworfen worden ist. War jemand von euch noch nicht in eine Wüste? Unbedingt hingehen, damit du den Hadith besser verstehen kannst. Auf jeden Fall eine Wüste, da sieht man das Ende nicht. Okay? Eine weite Wüste, da sieht man das Ende nicht. Ein kleiner Ring, den übersiehst du in der Wüste. Ich habe einmal meinen Schlüssel verloren im Sand, habe ich nie wieder gefunden. Und der ist bestimmt größer gewesen als ein Ring. Dann sagt er, sallallahu alaihi wa sallam, der Vorzug des Thrones, Al-Arsch, gegenüber dem Thronschemel ist wie jener der weiten Wüste gegenüber dem Ring. Mit anderen Worten, unvorstellbar größer, weil dieses Verhältnis kannst du ja gar nicht mehr abschätzen. Dieses Verhältnis kannst du nicht schätzen. Ring, Wüste geht nicht. Also nichts. Und der Thron im Vergleich zum, oder der Thronschemel im Vergleich zum Thron Allah subhanahu wa ta'ala ist auch nichts. Und über Allah hat er gar nicht gesprochen. Sallallahu alaihi wa sallam. وَلَا يَؤُدُوا حِفْظُهُمَا. Und jetzt, subhanallah, nachdem er wieder gesprochen hat über eine Sache, die bei ihm ist, wieder jetzt das Augenmerk geht auf uns zurück. Um uns, weil wenn wir jetzt solche große Sachen uns vorstellen, Himmel, Erde, Allahu a'lam, wie groß das alles ist, und jetzt stellst du dir vor, diese Sachen zu behüten, diese Sachen zu organisieren, diese Sachen zu leiten, heute sagt man managen, ja, diese Sachen ist unvorstellbar. Und Allah sagt deswegen, damit du keine falsche Vorstellung bekommst und nicht denkst, dass Allah am 7. Tag hat sich irgendwie ausgeruht, er sagt, وَلَا يَؤُدُهُ حِفْظُهُمَا, und ihre Behütung beschwert ihn nicht. Das heißt, es macht ihn nicht müde. Also weder die Schöpfung hat ihn müde gemacht, noch das weitere Aufrechterhalten als Al-Qayyum. Das heißt, er erhält das alles. Al-Qayyum, einer der Übersetzer, könnte man auch sagen, der Aufrechterhalter von allem. Derjenige, der alles aufrechterhält. Himmel und Erde zu bewahren, fällt ihm nicht schwer. Und dies wegen der Vollkommenheit seines Wissens und der Vollkommenheit seiner Stärke. Subhanahu wa ta'ala. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Er ist der Erhabene und Allgewaltige. Hier könnten wir vielleicht besser übersetzen und sagen, er ist der Hohe. Weil das Problem ist, im Deutschen, die Erhabenheit, man kann darunter verstehen, dass er über jemand anderes ist, aber es kann auch im übertragenen Sinne gemeint sein, dass er erhaben ist über jemanden, dass er wertvoller ist als jemand anderes. Und im Arabischen soll beides zum Ausdruck gebracht werden. Er ist wirklich der Hohe, er ist selbst, ist wirklich über seine Schöpfung. Und auch was seine Eigenschaften und seinen Namen angeht, so sind sie wertvoller und gewaltiger als die Namen und Eigenschaften irgendeines seiner Geschöpfe. Deswegen, er ist der Hohe, der Allgewaltige. Ihm kommen also Größe und Hoheit, Ulu, zu, und diese Hoheit ist ein Merkmal Allahs. Die Hoheit und Höhe Allahs umfasst 2 Kategorien, die Höhe seines Wesens und die Hoheit der Eigenschaften. Höhe des Wesens bedeutet, dass er sich mit seinem Wesen über allen anderen Dingen befindet, dass nichts über ihm ist und dass sich nichts ihm gegenüber auf gleicher Höhe mit ihm befindet. Die Hoheit der Eigenschaften aber ist das, worauf seine folgenden Worte hinweisen, وَلِلَّهِ الْمَثَلُ الْأَعْلَى. Allah aber hat die höchste Eigenschaft. Das heißt, all seine Eigenschaften sind hoch erhaben, sie weisen keinerlei Mangel auf, in welcher Hinsicht auch immer. Al-Azim. Al-Azim, was hier übersetzt worden ist mit der Allgewaltige, eigentlich der Gewaltige, aber man versucht im Deutschen natürlich das Wort Al hinzuzufügen, um einen Unterschied zu machen zwischen dem, was wir einem Menschen zuschreiben und Allah zuschreiben, ist also eine gute Sache. Auch das ist eine Eigenschaft, die einem Tun entspricht und bedeutet, derjenige, dem Majestät und Erhabenheit zukommen. Und dies bedeutet Vollkommenheit an Macht, Stärke und Fähigkeit. طيب. Jetzt kommt die berühmte Frage. Gibt es Fragen oder nicht? Weil wenn es keine Fragen gibt, machen wir weiter. Gibt es aber keine Fragen mehr. Ansonsten, wenn es Fragen gibt, dann müssen wir an dieser Stelle Stopp machen, weil das Kapitel danach werden wir sonst nicht schaffen. Die Geschwister im Internet, gibt es von ihrer Seite irgendwelche Fragen? Okay, Sie haben auch ein paar Fragen. Dann die Fragen bitte privat schicken. Dann möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.